ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und spreche auch natürlich für diese Folge mit Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet am DIW in Berlin die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert.
Hallo, Frau Brenner, ich grüße Sie.
Wir zeichnen ja normalerweise mittwochs auf und mittwochs erscheint der Podcast dann auch. Heute allerdings ausnahmsweise am Dienstagnachmittag und das ist der Dienstag, an dem im Bundestag das gigantische sogenannte Sondervermögen oder man könnte auch sagen das riesige Schuldenpaket verabschiedet wurde. Da wollen wir gleich mal drauf schauen, was dabei für den Klimaschutz rausspringen könnte oder auch müsste. Außerdem geht es um eine Studie, die als Quintessenz im Grunde sagt, Achtung, Achtung, die Klimakrise bedroht die nationale und weltweite Sicherheit. Und das sagt nicht jemand von einem wissenschaftlichen Institut, sondern die Behörde, deren Aufgabe es ist, Informationen von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu sammeln und auszuwerten, nämlich der Bundesnachrichtendienst. Auch das schauen wir uns an. Und am Ende geht es in der Hörerfrage um einen Mann, den manche den Sonnengott nannten. Es geht um Hermann Scheer und seine Idee der sogenannten dezentralen Energiewende. Straffes Programm also, Frau Kempfert. Sie sind bereit und wir legen los, würde ich sagen.
Gerne.
Und zwar mit einer historischen Sitzung im Deutschen Bundestag. Es kamen ja heute nochmal die Abgeordneten vom alten Bundestag zusammen, also auch die, die vielleicht schon in Rente gehen wollten oder auch einfach abgewählt wurden, um über Änderungen des Grundgesetzes abzustimmen. Ziel war es ja, gigantische neue Ausgaben zu ermöglichen, um dieses Geld dann in erster Linie in die Verteidigungspolitik zu stecken. Aber auch, darüber wollen wir jetzt sprechen, in Klimaschutzmaßnahmen. Es wurde verabschiedet und unter anderem heißt es jetzt in der Verfassung, ich lese mal kurz vor, der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten. Erste Frage an Sie, Frau Kempfert. Klimaneutralität bis 2045 steht in der Verfassung. Ist das Symbolpolitik oder ist das ein echter Meilenstein?
Na, ich persönlich ordne das schon als Meilenstein ein, obwohl die Juristen sich da ja so ein bisschen streiten. Sie haben ja eben den Artikel 143 des Grundgesetzes vorgelesen. Da kam ja jetzt dieser Absatz H irgendwie dazu. Aber es geht ja auch um diese Zusätzlichkeit, die da erreicht werden soll, gerade wenn diese Investitionsquote erreicht wird. Aber Juristen streiten sich da so ein bisschen, ob das jetzt wirklich nur eine Symbolpolitik ist. Weil es gibt ja den Paragraphen oder den Artikel 20a im Grundgesetz. Und da steht eben drin, dass nach allgemeiner juristischer Auffassung der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und eben auch Klimaschutz im Grundgesetz schon verankert ist. Da gab es ja auch 2021 ein Verfassungsgerichtsurteil, was ja festgestellt hat, dass Klimaschutz eben so wichtig ist. Da hatten ja damals Fridays for Future und andere geklagt und Recht bekommen. Und deswegen sagen jetzt Juristen, naja gut, da steht es ja eigentlich schon drin, was aber hier sehr, sehr wichtig ist, dass die Bundesregierung immer aufzeigen muss, welche rechtlichen Verpflichtungen sie tatsächlich hat. Und da gibt es ein sogenanntes Verschlechterungsverbot. Das finde ich ganz interessant. Also Juristen haben ja immer interessante Begriffe da. Also dass der Gesetzgeber darf eben Klimaschutzmaßnahmen nicht einfach zurücknehmen oder abschwächen, weil sich dadurch die Schutzpflichten aus eben diesem Artikel 20a des Grundgesetzes und den Grundrechten, die da verletzt werden könnten, ableitet. Und deswegen ist jetzt auch juristisch eigentlich klar, oder so habe ich zumindest verstanden in meinem laienhaften juristischen Verständnis, dass man ja zum Beispiel ein Heizungsgesetz nicht einfach abschaffen darf. Also da geht es ja darum, dass wir auch im Gebäudesektor die Klimaziele erfüllen müssen. Und wenn es da so dass man sich da nicht verschlechtern darf oder ein Verschlechterungsverbot eigentlich auch juristisch abgeleitet werden kann, dann so ist es eben so, dass das Klimaneutralität eigentlich schon vorher abgeleitet aus dem Pariser Abkommen oder Pariser Klimaabkommen und eben auch dem europäischen Green Deal schon vorher verankert war, aber wir wissen alle, das schwebt ja alles ein bisschen vor sich hin. Die Ziele werden jetzt zwar erreicht oder die Emissionsminderungsziele, aber in den Sektoren Gebäude und Verkehr sieht es nicht so gut aus. So, und deswegen würde ich sagen, um Ihre Frage zu beantworten, eindeutig ein Meilenstein, weil jetzt alle sich darauf auch beziehen müssen. Und ich fand es auch sehr schön heute. Ich habe kurz die Bundestagsdebatte verfolgt, als Herr Merz auch sagte, ja, wir wissen ja schon lange im Grundgesetz, Grundgesetz steht ja der Artikel 20a drin, da ist ja Klimaschutz irgendwie Staatsaufgabe oder staatliche Verantwortung. Das weiß er schon lange. Ich habe damals auch mal in einer Fernsehsendung mit ihm diskutiert, da hat er da alles noch so weggelächelt oder so nach dem Motto, das ist juristisch überhaupt nicht klar. Heute hat er sich dazu ganz anders geäußert, was ich sehr gut finde, weil er hat es also eingestanden, dass es wirklich im Grundgesetz auch verankert ist und jetzt noch das Thema Klimaneutralität auch in der Verfassung zu verankern, finde ich absolut wichtig. Ich halte es für einen Meilenstein. Ich glaube, es ist eher ein politisches Ziel oder es wird eher dann so eingeordnet, weil eben nicht nur eine direkte rechtliche Konsequenz daraus abgeleitet werden kann, obwohl die Juristen sich da streiten. Aber ich halte es eben für sehr, sehr wichtig, ja.
Und Meilenstein sind sicher auch die gigantischen Summen, die da jetzt ausgegeben werden können unter bestimmten Bedingungen. Immer vorausgesetzt, das müssen wir auch noch sagen, der Bundesrat stimmt auch mit einer Zweidrittelmehrheit zu. Das ist am Freitag. Also wenn wir jetzt aufzeichnen, ist die Bundesratszustimmung steht noch aus. Aber das könnte ja auch funktionieren, auch wenn es da natürlich Länder gibt, die sich enthalten wollen. Es gibt 500 Milliarden für Infrastruktur- und Klimaschutzmaßnahmen und allein 100 Milliarden Euro werden dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds zugeführt. Wofür das Geld dann konkret ausgegeben wird, das entscheiden dann die kommenden Bundesregierungen. Aber mal ein bisschen nicht ganz ernsthaft gefragt, aber schon auch irgendwie ernst gemeint. Wenn Sie 100 Milliarden Euro ausgeben könnten, Frau Kempfert, für den Klimaschutz, was würden Sie mit dem Geld denn machen? Wo fließt das hin?
Genau, ich hatte schon eine To-Do-Liste, ja, die habe ich ja schon lange in der Tasche und die ziehe ich jetzt immer mal wieder raus. Nein, aber 100 Milliarden klingt jetzt erstmal gigantisch viel. Also in den vergangenen Jahren hatte der KTF, also der Klima- und Transformationsfonds, ja 58 Milliarden Euro zur Verfügung. Es ist schon deutlich mehr, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, also das ist jetzt gigantisch viel, da kann man ganz, ganz viel machen. Aber immerhin, man hat das Geld. Und es wird sicherlich nicht ausreichen, um jetzt alles davon zu bezahlen, aber ich habe durchaus eine To-Do-Liste, die ich wichtig finde. Also da gehört an allererster Stelle die Bahn dazu, die Verbesserung der Bahn und der Schieneninfrastruktur. Ich finde, das ganze Thema Verkehrswende ist ja sehr stiefmütterlich behandelt. Ich fände es gut, wenn wir das 9-Euro-Ticket wieder einführen würden, weil es muss um soziale Gerechtigkeit gehen. Ohnehin sollte man auf konkrete Projekte gehen und nicht mit der Gießkanne das machen und deswegen Bahn und Schienenverkehr priorisieren. 9-Euro-Ticket fände ich gut. Es gibt auch so Finanzierungsmöglichkeiten von sogenannten E-Social-Leasing-Programmen für Elektrofahrzeuge, für Niedrigeinkommensbezieher. Das macht Frankreich, finde ich hochinteressant. Da könnte man auch die Elektromobilität so ein bisschen anschieben. Aber was sehr wichtig ist, ist auch die finanzielle Unterstützung der energetischen Gebäudesanierung. Also diese beiden Sektoren, Verkehrswende, Gebäudesektor ist elementar. Das würde auch die Wirtschaft stärken, der regionalen Handwerk und auch das sozial gestaffelte Klimageld, was ich sehr wichtig finde, um die Akzeptanz des Klimaschutzes und der Energiewende zu generieren und wir soziale Gerechtigkeit haben. Und beides muss man ja genau auch im Blick haben. Also insofern, das fände ich am allerbesten. Die anderen Maßnahmen, die da noch genannt werden, vor allen Dingen zur Senkung des Strompreises, das hier halte ich für sehr schwierig, also um nicht zu sagen, auch nicht zielgerichtet, auch nicht bedarfsgerecht. Da muss man genau schauen, wer braucht überhaupt niedrigere Strompreise. Stromintensive Industrien sicherlich oder eben auch bedürftige Haushalte besser. Aber mit der Gießkanne ist das eben enorm teuer, über 10 Milliarden Euro. Und es ist auch nicht sicher, ob der Strompreis wirklich sinkt, weil die Bundesregierung plant ja den Bau neuer Gaskraftwerke und die wirken Strompreis steigern. Und dann am Ende hat man viel Geld ausgegeben und der Strompreis sinkt überhaupt nicht. Also da wären besser so zielgerichtete Tarife für Wärmepumpen oder Elektromobilität. Also da gibt es eine ganze lange Möglichkeit an Dingen.
Ich höre schon,
aber,
ja, Sie haben
genau,
viele
aber
Ideen.
Das wären so meine prioritären Punkte, die ich am besten finde.
Aktuell laufen ja die Koalitionsverhandlungen mit den verschiedenen Verhandlerinnen und Verhandler aus den Parteien. Wir werden das sicher auch im Podcast immer mal wieder eine Wasserstandsmeldung geben oder spätestens, wenn sie abgeschlossen sind, dann auch genau gucken, was wird denn jetzt konkret in den nächsten wahrscheinlich 4 Jahren, so die Koalition hält, in den Klimaschutz investiert. Da bleiben wir also dran, wie man so schön sagt. Fakt ist, und damit würde ich gerne das ganz Aktuelle abschließen und zu unserer aktuellen Studie kommen, was auch immer man tut, es sollte den Klimawandel effizient bremsen, denn von dem geht für Deutschland und die ganze Welt eine wirklich sehr konkrete Gefahr aus. Eine aktuelle Untersuchung kommt zu dem Schluss, die Klimakrise ist eine der 5 großen externen Bedrohungen für unser Land. Und zu diesem Schluss kommt der Bundesnachrichtendienst, und zwar gemeinsam mit Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der sogenannten nationalen interdisziplinären Klimarisikoeinschätzung. Frau Kempfert, Sie haben sich diese Einschätzung angesehen. Können Sie mal kurz erläutern, welche Akteure haben da was genau untersucht für diese Einschätzung?
Ja, das ist ganz interessant, und die wurde vorgelegt auch anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, aber dennoch hoch brisant und hochinteressant. Also es ist eine Studie, die wurde erstellt von dem Metis-Institut für Strategie und Vorausschau der Bundeswehr-Uni in München, auch dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Think Tank Adelphi Research und eben dem BND, das hatten Sie gerade schon erwähnt. Und die haben sich eben angeguckt, welche Klimarisiken es gibt, und im Auftrag des Auswärtigen Amtes und auch des Verteidigungsministeriums, hochinteressant, gibt es in den USA im Übrigen auch, schon lange die Warnung eben auch vor den Klimarisiken in den einzelnen Ländern. Und die haben herausgefunden, dass es wirtschaftliche Einbußen gibt durch die Klimarisiken. Auch politische Instabilität kann die Folge sein. Und die warnen eben sehr stark vor den Folgen des Klimawandels für die nationale Sicherheit. Und da sind die Klimaforscher innen und der Bundesnachrichtendienst, die eben den Klimawandel als eines der größten Sicherheitsrisiken für Deutschland einstufen. Also die sagen dann konkret, wer mit Sicherheit denkt, der muss eben das Klima mitdenken. Hier geht es um Ernteausfälle, mögliche Preisschocks, Ressourcenknappheit, die eben auch zu wirtschaftlichen Einbußen führen können, politische Instabilitäten, auch Migration, das ist ja ein herzallerliebstes Thema, auch im Wahlkampf. Also dann können eben betroffene Regionen, eine Zunahme auch von bewaffneten Konflikten werden hier genannt, Zulauf von migrantischen Gruppierungen, die eben auch dann die Sicherheit in Deutschland und Europa bedrohen können, weil eben der Klimawandel voranschreitet. Die negativen Wirkungen für die Wirtschaft sind ja schon lange bekannt. Also gerade die südlichen EU-Staaten, die dann auch sehr stark wirtschaftliche Einbußen hätten durch negative Klimaauswirkungen oder belastet sein würden dadurch. Und eben auch für Deutschland wird hier gesagt, da gibt es negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, weil die Kosten des Klimawandels ungebremst zunehmen. Und das sind eben Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, die Sicherheit bedrohen, das Eigentum auch von Bürgerinnen und Bürgern, den wirtschaftlichen Wohlstand letztendlich auch bedrohen. Und was sehr dramatisch ist, dass auch Unterbrechungen der kritischen Infrastruktur auftreten kann. Und das ist alles in der Summe, so wird das hier genannt, eine exzessive Bedrohung und eine externe Bedrohung auch für das Land. Und jenseits eben auch die anderen Bedrohungen, die hier genannt werden, das aggressiv-expansive Russland, jetzt die weltpolitischen Ambitionen Chinas, die USA kann man jetzt ja fast mitnehmen, auch hier aufzuzählen, die Cybergefahren, die es auch gibt, und der internationale Terrorismus. Und das wird hier gleichgestellt, diese Risiken, die man schon lange kennt, die ich gerade aufgezählt habe, eben auch mit den Klimarisiken. Und die sagen eben, es ist die größte Sicherheitsgefahr für Deutschland, die es jetzt gibt in dieser Zeit. Und wer eben Klimaschutz schleifen lässt, der bedroht auch die Existenzgrundlage von Menschen, von dem Wohlstand, von der Stabilität in Deutschland und Europa und setzt eben auch die Sicherheit aufs Spiel. Und da gibt es schon drastische Wortwahl. Also ich war da auch schon erstaunt, also dass da so deutlich gesagt wird, wie dramatisch es ist. Aber das ist natürlich richtig. Ich habe ja persönlich angefangen mit meinen Forschungen ganz zu Anfang meiner Karriere 2000 oder noch davor, 98, 2000, mich mit diesem Klima, auch den wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels zu beschäftigen. Und leider erleben wir jetzt so einen ungebremsten Klimawandel und die Kosten steigen exponentiell. Und das sind eben Risiken, die dann auch für die menschliche Gesundheit, Infrastruktur und Wirtschaft auftreten können. Hier werden auch noch Anpassungskosten und Wiederaufbaukosten genannt, die sich auch negativ auf das Wirtschaftswachstum niederschlagen. Und die einzelnen Kapitel, die es wirklich durchdeklinieren, welche Klimafolgen auftreten können, welche Ressourcenknappheiten, auch die Krisen, die auftreten können durch unterbrochene Lieferketten, die humanitären Krisen. Also es ist eine lange Liste an Negativaufzählungen, die wir auch zur Transparenz beitragen und das Verteidigungsministerium ja auch wissen will, welche militärischen Aufgaben da herauskommen. die jetzt jenseits dessen sind, wo wir gerade drüber diskutieren, über den Klimawandel, hat das eben auch zur Folge.
Über diese militärischen Anforderungen komme ich gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber generell die Frage, dass das der Bundesnachrichtendienst macht, ist das was Ungewöhnliches und hebt es diese ganze Brisanz der Lage auch noch mal auf eine andere Ebene, weil es eben nicht in Anführungsstrichen nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern die Fachleute, die sich absolut nur mit der Sicherheit dieses Landes beschäftigen? Also ist das nochmal eine andere Dimension dadurch?
Also eigentlich ist es normal, ich kenne das aus den USA oder international immer, dass da auch die Nachrichtendienste oder auch Verteidigungsministerium schon lange auch in den USA warnen, eben vor den Klimarisiken, die auftreten können. Schon seit über 10 Jahren habe ich das da schon oft gelesen. Und deswegen wundert es mich, dass es aus deutscher Sicht noch nicht so gemacht wurde, zumindest nicht transparent. Also vielleicht gibt es da Berichte hinter verschlossenen Türen, die wir nicht kennen, aber man muss sich ja mit der ganzen Thematik auseinandersetzen, mit Hitzebedrohung, Starkregen, die auftreten können und eben auch die verteidigungspolitischen Herausforderungen, die damit einhergehen, jetzt jenseits auch der ganzen Verschiebungen, die ja die Geopolitik jetzt im Moment alle täglich wir beobachten können. Und da gibt es Risiken, die hier genannt werden, auch für die Exporteure fossiler Energieträger, die ja auch großes Interesse daran haben, wiederum Zweifel zu sehen, Desinformationskampagnen auch häufig dahinter stehen. Dann wird hier auch genannt, dass es in der Welt vulnerable afroamerikanische Petrostaaten gibt oder eben auch der zukünftige Handel mit Wasserstoff davon beeinflusst werden kann. Und so weiter. Also da ist ja eine lange Liste hier auch an transparenten Informationen, die hier auftreten. Insofern ist das etwas, was ich nicht ungewöhnlich finde. Ich fand es ja immer ungewöhnlich, dass wir aus deutscher Sicht das noch nicht so klar thematisiert haben. Und ich finde es eigentlich schade, also auch in der Öffentlichkeit wurde ja über diesen Bericht gar nichts berichtet. Mir ist zumindest da nicht wirklich viel entgegengekommen. Man hat über die Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen, klar, weil im Moment andere geopolitische Risiken eine Rolle spielen. Aber ich sag mal, das Thema Migration in der Tiefe und auch in der Detailtiefe und permanenten Wiederholung zu erwähnen, ohne dass man einmal das Wort Klimakrise auch erwähnt, ist etwas, was ich nie verstehen werde. Und insofern hoffe ich einfach, dass die Transparenz da stärker da ist und auch so ein Bericht stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ja, da haben wir auch schon immer mal drüber gesprochen, dass die Berichterstattung dann auch zu wünschen übrig lässt, weil so viele Themen miteinander konkurrieren und dann fällt Klimaschutz, Berichterstattung irgendwie häufig als erstes hinten runter. Weil Sie die Bundeswehr gerade angesprochen hatten, da ist mir auch aufgefallen, da zitiere ich mal eine Stelle aus dieser Untersuchung, da schreiben die Autorinnen und Autoren, Schiffe, Flugzeuge und Kampffahrzeuge, die heute gebaut und geplant werden, werden unter den klimatischen Bedingungen des Jahres 2040 im Einsatz sein. Für die zukünftige Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Streitkräfte wird demzufolge klimatische Resilienz ein mitbestimmender Faktor. Das ist ja auch ganz interessant, weil das ja auch nochmal zeigt, wie sehr man das eigentlich alles zusammendenken muss. Also Stichwort Sondervermögen für die Bundeswehr, gigantische Summen, wo viele sagen, das braucht es nicht und lieber Abrüstung und keine Waffen und so weiter. Das ist alles eine Haltung, die man haben kann. Aber der Klimaschutz spielt da zwangsläufig ja mit rein. Also es hängt ja immer alles mit dem Klimaschutz zusammen.
Ja, und insofern würde ich ganz gerne die Schleife da auch zurückdrehen zu dem Satz, den Sie ja vorher zu Recht gesagt haben, dass es unverständlich ist, warum in der öffentlichen Berichterstattung das nie so thematisiert wird und auch nicht mitgedacht wird. Also da gibt es, ich will ja nie Medienschelte machen, aber ein leichtes Medienversagen, vielleicht auch in der Ausbildung von Journalistinnen, das wirklich sich mal genauer anzuschauen und dann auch darüber zu berichten und sich vielleicht auch in der Redaktionskonferenz mal durchzusetzen, einfach auch wegkommen von dem Framing, Klimaschutz ist immer so ein grünes Thema irgendwie. Nein, das ist es nicht. Es ist ein Thema auch für die militärische Ausrüstung. Sie haben ja eben zu Recht auch Teile dieses Berichts genannt, die darauf hinweisen, dass wir überall das mitdenken müssen, sei es Migration, sei es die Veränderungen in der Welt, die geopolitischen Streitigkeiten, die auch daher rühren, wenn es um auch fossiles Kapital geht und die Petrostaaten in der Welt, die sich weiter bekämpfen werden. Also insofern muss man das immer mitdenken und ich würde mir wünschen, auch in der Berichterstattung wäre es auch immer mit ein Thema, weil man muss es zueinander denken oder zumindest die Zusammenhänge auch mal so durchleuchten. Und das fände ich mal einen super Beitrag, auch für die Medien, dass man da mal durchgeht, was heißt das jetzt eigentlich fürs Militär, wenn die da resilient werden müssen und wenn sich da der Klimawandel ja fortbewegt, was da alles passieren muss, damit die Resilienz da auch in der Bundeswehr oder auch im Militärbereich tatsächlich stattfindet.
Also ein Thema, was der künftige Verteidigungsminister, wenn er denn Pistorius weiter heißen wird, auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel haben sollte. Mhm. Was ich auch wirklich interessant finde an dieser Untersuchung, alles, was da drin steht, ist ja im Grunde schon da, oder? Also die Autorinnen und Autoren fassen ja nur schon bestehende Untersuchungen, Studien und Erkenntnisse zusammen und bereiten das sozusagen nochmal auf. Mhm. Also es wird ja nichts Neues irgendwie erforscht für diese Untersuchung, sondern alles gibt es schon schwarz auf weiß. Es findet nur nicht so viel Beachtung.
Genau. Und das finde ich aber gut an der Studie und damit eben auch der, dass sie da an die Münchner Sicherheitskonferenz sich da ja eingeklinkt haben. Also es zeigt nochmal, dass der Klimawandel voranschreitet, welche Risiken er mit sich bringt, dass es sinnvoll ist, eben auch zu dekarbonisieren, also den ganzen Klimaschutz zu machen. Aber dass der ganze Bereich der Sicherheit sich mit dieser Thematik wirklich auseinandersetzen muss. Und ich finde es auch gut, dass da so eine interdisziplinäre Forschergruppe sich da ja zusammengefunden hat von KlimaforscherInnen, von Sicherheitsforschern und eben auch BND und Verteidigungsministerium, die ganze Expertise da ja reinbringen und das zusammenführen und es leicht verständlich aufbereitet wird, dass jeder es auch nachlesen kann, verstehen kann und eben in den einzelnen Bereichen nachgucken kann, wo die Hauptgefahren sind durch den ungebremsten Klimawandel und damit auch die Klimaschutzpolitik nochmal eine neue Dimension bekommt und die internationale Stabilität und die Resilienz einfach sehr, sehr wichtig ist. Und Sie haben völlig recht, das wird da zusammengefasst. Keine neuen Erkenntnisse in dem Sinne, aber dann doch neu, wenn man eben die Disziplinen zueinander führt und sieht, welche dramatische Auswirkungen das eben auf unterschiedliche Bereiche auch haben kann.
Also es lohnt sich tatsächlich sehr, sich diese Untersuchung einfach mal durchzulesen. Sie haben es gesagt, weil es sich eben auch gut liest. Es ist, finde ich, auch nicht überfrachtet mit wirklich komplexen wissenschaftlichen Einordnungen, sondern es wird eben sehr konkret erzählt, was passiert mit dieser Welt, wenn die Erderwärmung nicht eingedämmt wird. Und Sie haben da, glaube ich, auch noch ein sehr konkretes Beispiel, wo man erstmal gar nicht so dran denkt, wenn man an Erderhitzung oder Erderwärmung denkt. Aber also Stichwort Cybersicherheit bzw. die Infrastruktur in Deutschland ist eben auch dadurch sehr bedroht, oder?
Genau. Also der Bericht erwähnt ja auch das ganze Thema Cybersicherheit und das ist ja auch eine Aufgabe, die der BND und auch das Verteidigungsministerium permanent auf dem Schirm haben. Aber wir hatten ja auch schon mal in einer Folge das kurz tangiert. Jetzt ging es ja auch noch mal vor einigen Wochen durch die Medien, dass es ganz gezielt Warnungen gab eben vor Windrädern aus China oder auch Technik, die eingebaut wird im Zuge der Energiewende, wenn jetzt Smart Meter oder intelligente Verteilnetzsysteme in der kritischen Infrastruktur verbaut werden. Und da ist eben die Warnung auch vor dem Einstieg chinesischer Windradhersteller in den europäischen Markt. Da gab es eben auch die Gefahr oder potenzielle Gefahr oder Sorge davor, dass es hier Spionage geben kann, Sabotage und auch politische Einflussnahme. Und das geht dann ineinander über. Also auch das Verteidigungsministerium, die Sicherheitsbehörden sind da alarmiert. Also da ging es um die Nordseeinsel Borkum und auch der Einstieg in diese Windanlagen. Und da gab es auch eine Risikoanalyse, die auch deutlich gemacht hat, dass es besser wäre, wenn eben die öffentliche Sicherheit Deutschlands, dass es da eine ausreichende Gefahrenabwehr gibt. Und das ist wohl in der Vergangenheit sehr sorglos oder man ist da eher sorglos mit umgegangen oder hat eben auch die Sicherheitsgefahren hier nicht so gesehen. Aber es betrifft eben sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Jetzt jenseits dessen, dass der Klimawandel eben auch auf Windanlagen einfließt und so weiter. Das wird ja sowieso betrachtet. Aber hier geht es darum, ob es eben die Möglichkeit gibt eines Zugriffs oder auch eine Fernsteuerung von bestimmten Anlagen, die stillgelegt werden können, willentlich oder durch Sabotage. Mhm. So und aber auch Solarmodule, wo auch vorgewarnt wurde aus China, wo eben latent die Gefahr ist, dass es ausspioniert werden kann. Das Ähnliche hat man ja bei 5G-Netzwerken irgendwie auch immer wieder diskutiert. Oder man jetzt eben auch die Kabel in der Nordsee und Ostsee, die ja durchtrennt wurden von irgendwelchen Schiffen, irgendwelchen Schattenflotten, die da irgendwie auch von chinesischer Flagge oder russischer Flagge da irgendwie unterwegs sind. Man erkennt daran so ein Muster, wo sich langsam so ein bisschen der Faden zusammentut, wo man erkennt, es wird immer brenzlicher und es wird irgendwie auch immer seltsamer. Und da muss man aufpassen. Und das interessiert natürlich die Bundesnachrichtendienste oder auch das Verteidigungsministerium. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis von dem, was auch in der Studie steht.
Ja, also den Link zu dieser Studie kopieren wir wie immer in die Shownotes. Und wer mal Zeit hat, das sind 70 Seiten, glaube ich, ungefähr. Das klingt erstmal viel, aber es liest sich tatsächlich sehr spannend und sehr lebensnah sozusagen.
Ja, total. Und man kann auch einzelne Kapitel lesen. Also vorne gibt es eine ganz gute Übersicht. Da kann man sich so durchklicken, was einen so interessiert. Und die einzelnen Kapitel lesen sich auch sehr gut.
Ebenso ein Link kommt in die Shownotes zu einem Podcast, für den ich jetzt an dieser Stelle gerne mal werben möchte, bevor wir dann auf die Hörerfrage kommen. Denn das passt dazu. Es geht nämlich um einen Podcast von MDR aktuell. Eine tolle Kollegin und ein toller Kollege haben ein Langzeitprojekt zur Energiewende begonnen, schon vor einer Weile. Und da ist jetzt die neue Staffel draus. Und das klingt so. Wir hören mal rein, wie dieser Podcast klingt.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
Hi und Glück auf zum Podcast, der die Energiewende verständlich macht.
Hallo zu Tschüss Kohle, hallo Zukunft.
Ich bin Britta Felske, Reporterin bei MDR aktuell.
Und ich bin Ralf Geißler, arbeite als Wirtschaftsredakteur und gemeinsam begleiten wir das mitteldeutsche Revier durch den Kohleausstieg.
Wir erzählen, was macht der Kohleausstieg mit einer Region, die Jahrzehnte von der Kohle gelebt hat? Wie verändert sich die Landschaft, wie die Orte im Revier? Und vor allem, was kommt nach der Kohle?
Es ist ein Langzeitprojekt, angelegt über 10 Jahre, und auch in dieser, der 4. Staffel, erzählen wir in 5 Reportagen Geschichten und zeichnen eine Entwicklung nach.
Ich war wieder in Pödelwitz unterwegs, dem Dorf an der Tagebaukante, das fast von den Kohlebaggern verschlungen worden wäre. Dank Kohleausstieg kann es bleiben. Als ich in den Ort kam, dachte ich zuerst, in einem Jahr hat sich fast nichts verändert. Trotzdem konnten die Menschen dort ihrem Traum von einem solidarischen Dorf ein kleines Stück näher kommen.
Ich bin wieder in den Tagebau Vereinigtes Schlehenhain gefahren. Dort habe ich mir angeschaut, wie Renaturierung funktioniert. Wie verfüllt der Kohlekonzern Mibrag so ein großes Kohleloch wieder? Und ich war zu einem Ausflug in der Lausitz. Dort soll ein Leipziger Ingenieur dem Kohlekonzern LEAG helfen, grün zu werden. Tja, ob das wohl klappt.
Außerdem geht es zum Bürgermeister Andy Haug, der neue Bewohner für seine Kleinstadt Hohenmölsen sucht. Und natürlich wieder um den Energiepark Bad Lauchstädt, der wenige Monate vor der Fertigstellung steht und zum Modell für die Energieversorgung in Deutschland werden soll.
Das und mehr gibt's in der 4. Staffel von Tschüss Kohle, hallo Zukunft.
In der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
Also ein sehr aufwendiges Projekt. Es gibt viel zu hören in der ARD-Audiothek.
Super, das gab ja schon mal Folgen, ne?
Genau. Die machen das, wie gesagt, jedes Jahr. Und das ist jetzt die 4. Staffel und die beginnt jetzt.
Genau. 4. Staffel, ja, wunderbar. Die höre ich natürlich super gerne. Wir planen wahrscheinlich auch einen Ausflug nach Bad Lauchstädt. Das muss ich mir vorher unbedingt anhören.
Haben Sie hier Expertise im Mitteldeutschen Rundfunk?
So ist es. Da muss ich die Kollegen mal vorher noch kontaktieren. Da wissen wir alle gut Bescheid. Nee, das klingt toll. Also bin ich großer Fan.
Ja, steckt da wirklich viel Arbeit drin, also sehr empfehlenswert. Ich habe dann so gedacht, als ich diesen Trailer gehört habe, vielleicht hätte auch der SPD-Politiker Hermann Scheer diesen Podcast mit Interesse gehört, der leider ziemlich plötzlich, so habe ich gelesen, im Oktober 2010 verstorben ist. Und auf den kommen wir jetzt zu sprechen, Frau Kempfert, weil es ja eine Hörerfrage gibt zu diesem Herrn Scheer. Da lese ich mal eine Mail vor, die ist etwas ausführlicher, lohnt sich aber sehr. Die kommt von Rainer Gunkel. Der hat uns geschrieben, Hermann Scheer als Initiator des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hatte in seinem Buch Der energetische Imperativ und in seinen Aktivitäten bis zum allzu frühen Tod den Entwurf einer dezentralen Energiewende in die Welt gebracht. Das hätte, falls es konsequent umgesetzt worden wäre, vor allem auf dem Land dazu geführt, dass Strom dort genutzt wird, wo er erzeugt wird, sei es kleinindustriell, kommunal oder privat. Die Energie wäre in Hände der Kommunen und ihrer Bürgerschaft gelangt. Maßlos teure Stromtransporte wären uns erspart geblieben und die konventionellen Energieproduzenten hätten die Alleinverfügung in der Energiewende Landwirtschaft verloren. Woran, und jetzt kommt die eigentliche Frage, ist Hermann Schers Entwurf gescheitert, beziehungsweise worin besteht Aussicht, dass er wiederbelebt wird? Viele Grüße und gute Wünsche für Ihr Wirken, Rainer Gunkel.
Mhm. Ja, schön. Also ich freue mich ja sehr über die Frage, weil ich hatte ja das große Glück, dass ich Hermann Scher schon sehr früh kennenlernen durfte und auch mich oft mit ihm getroffen habe, oft ausgetauscht. Und alle, die ihn damals gekannt haben, wissen natürlich, dass er ein toller Typ war und unglaublich mitreißend, sehr charismatisch und auch sehr viel für die erneuerbaren Energien getan hat. Seine Tochter Nina Scher, die ist ja heute auch noch im Bundestag, mit der bin ich auch häufig im Austausch. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, da stellt jemand so eine Frage, weil Hermann Scher war wirklich wahnsinnig visionär. Also man hat damals ihn ja oft belacht. Und er hat mir auch so Gruselgeschichten erzählt, als ich noch sehr jung war. Und das habe ich irgendwie alles gar nicht so richtig geglaubt. Als er immer sagte, naja gut, es gibt auch echt Gegenbewegungen, die ihn da auch schon getriezt hätten in Art und Weisen, die man damals noch gar nicht so richtig kannte, aber heute irgendwie immer präsenter werden für viele, die das erleben, wie viel Gegenwind es da auch geben kann. Aber er war eben sehr visionär, war sehr positiv. Und er hatte eben recht mit dieser dezentralen Energiewende in den Händen von Bürgern, die eben Akzeptanz steigt, die von unten stattfindet. Und da haben wir auch Studien zugemacht, die das bestätigen, wo 100% erneuerbare Energien im Energiesystem möglich sind, auch die Energiesystemkosten gesenkt werden können, wenn Effizienz eine große Rolle spielt, wenn eben auch dann, wie er auch sagt, eher auf Dezentralität gesetzt wird, weniger abhängig ist von fossilen Energien. Und auch diese Kostenfrage, da hat er auch sehr früh sich schon drum gekümmert, und das zeigen ja auch aktuelle Studien, dass wenn man weniger fossile Energien importieren muss, dann auch die Energiewende kostengünstig umgesetzt werden kann. Jetzt auch vor dem Hintergrund der 100 Milliarden, die wir da eben besprochen haben. Also das sind alles Gelder, die dann in die Bereiche sogenannter Prosumer auch fließen können. Also Prosumer heißt, dass man Solarenergie auf dem Dach hat, gleichzeitig also Produzent ist von Strom und auch gleichzeitig Konsument, also deswegen Prosumer, und die Wärmewende auch dezentral stattfindet. Im Verkehr hat er ja auch immer die Vision der Elektromobilität, ÖPNV, auch Schiene, weniger Autos und so, und dann eben diese 100% auch der Strombedarf, der da gedeckt werden kann. Er war damals mal im Gespräch als Energieminister für Hessen.
Das hatte ich auch gelesen, ja.
Genau, bei Frau Ypsilanti, und da hat er damals für diese Luftschiffe geworben. Das fand ich ja irgendwie auch sehr basic, was er sich da vorgestellt hat. Das kam dann nicht. Aber da war er auch immer teilweise mit sehr visionären Ideen unterwegs. Aber gerade was sein Buch angeht, der energetische Imperativ, lohnt sich auch, das zu lesen, wie visionär das da schon geschrieben wurde. Ich selbst habe da ja auch einige Dinge erlebt und habe das ja auch in meinen Büchern dann mit aufgearbeitet. Auch das fossile Imperium schlägt zurück. So, da waren viele Punkte drin, die er da auch beschrieben hat, weil die Energiewende dann stark ausgebremst wurde in der Zeit, und auch die Förderung durch das EEG, was er auch eher mit angeschoben hatte damals, also durch das Erneuerbare Energiengesetz dann auch stark abgeschwächt wurde. Aber wenn man sich anschaut, aktuell wird die Energiewende immer noch zu großen Anteilen von Privatpersonen getätigt. 30% der gesamten Investitionen in erneuerbare Energien kommen eben von Privatpersonen. In der Vergangenheit, gerade zu Beginn der Energiewende, war das noch viel höher. Da stieg auch die Zahl der sogenannten Energiegenossenschaften stark an. Auch ein Modell, was er stark favorisiert hat, was wir auch wissen, was funktioniert, weil die Menschen sich da beteiligen und damit eben auch eine wichtige Form der Bürgerenergie sind. Und diese Bürgerenergien, diese Projekte, die sind sehr, sehr wichtig, um eben auch die Energiewende umzusetzen. Und dann, er nannte das immer, diese Großunternehmen dann zu verdrängen, die man teilweise schon braucht. Da habe ich immer einen Disput mit ihm gehabt, wo ich dachte, also wir brauchen eben auch viel Offshore-Windenergie. Er war immer sehr nur dezentral, weniger zentral, also wo man größere Projekte braucht und längere Stromleitungen. Da gab es ja auch damals so Projekte wie Desertec, wo man dachte, in Afrika, Nordafrika wird alles mit Solarenergie zugepflastert. Man baut große Stromleitungen dann hierher. Es war ja immer auch dann sehr kontrovers. Wir haben das damals mal eine Zeit ganz gut gefunden, aber dann auch sich und mal genauer angeschaut und auch festgestellt, schnell. Das ist kostenseitig auch nicht wirklich das, was wir brauchen. Ganz zu schweigen ist auch von den Risiken, die wir hätten, wenn wir jetzt abhängig sind, wieder von Importen und dann Stromleitungen gekappt werden oder so. Das hat er damals auch schon immer alles vorhergesehen. Also insofern rede ich sehr gerne über seine ganzen Visionen und habe mich da auch sehr, sehr gerne immer mit beschäftigt. Teilweise haben wir da nicht übereingestimmt, aber die Diskussionen mit ihm waren unglaublich fruchtbar und ich freue mich einfach, dass jemand jetzt auch wie Rainer Kunkel das noch in Erinnerung hat und wir ihn da auch nicht, wir ihn auch nicht vergessen. Die ganzen 100% Bürgerenergie, Dörfer, die es ja gibt, Feldheim, Wildpolsried und viele andere, die gibt es ja heute und die alle sich auch immer, wenn man da vor Ort ist, an Hermann Scheer erinnern. Er war einfach jemand, den wir hoffentlich nie vergessen. Und ich deswegen finde ich es gut, dass er das erwähnt hat. Und ich würde mir wünschen, wir würden viel öfter noch über seine Thesen diskutieren und auch das mal durchgucken, was da wirklich von so gestimmt hat oder wo eben auch er sehr weit weg war von dem, was man sich heute vorstellen kann. Aber in vielen Bereichen war er eben sehr nah dran in dem, was wir heute machen können.
Kann man denn kurz und prägnant sagen, woran der Entwurf letztlich gescheitert ist? Also warum hat es nicht so funktioniert, wie er sich das in seiner Vision vorgestellt hat?
Naja, ich würde nicht sagen, es ist gescheitert. Deswegen hatte ich ja eben auch gesagt, wir sehen ja, dass die Erfolge, so wie er sich das vorgestellt hat, auch tatsächlich so stattfinden. Es ist eben das fossile Kapital oder fossile Unternehmen, so wie er das damals auch beschrieben hat, die nicht wirklich großes Interesse daran haben, das umzusetzen. Wir haben in der Regierung, Merkel-Regierung, vor 10, 15 Jahren sah man eben, es gab ein großes Ausbremsen. Woran es lag, habe ich jetzt ja in dem Buch zu vergeblich gesucht, da habe ich ja mit eben Kollegen lange drüber gesprochen, dass sie vielleicht mal sagt, woran hat es eigentlich gelegen, dass da so viele Gegenbewegungen waren und dieses zum Beispiel, dass man auch das EEG so stark zerschreddert hat oder verschlimmbessert, das führte ja dazu, dass eben dann auch die Genossenschaften zurückgegangen sind, dass Bürgerenergien auch nicht mehr so stark ausgebaut wurden, dass man Solarenergie ausgebremst hat. Es gibt eine Fernsehsendung im ZDF, die hat das mal Altmaier-Knick oder Sigmar-Senke genannt, also wo man da wirklich gesehen hat, es gab wirklich Einbrüche beim Ausbau der erneuerbaren Energien, gezielte politische Entscheidungen, ich denke auch aufgrund von Lobby-Einfluss, den man heute auch wieder sehr stark sieht, wenn das Großkapital bestimmte Dinge nicht machen will. Das habe ich auch in meinem Buch Schockwellen ja thematisiert. Die Energiewende wird gemobbt. Es gibt immer eine Kostendiskussion. Es gibt Kampfbegriffe wie Dunkelflaut. Das kann man darüber diskutieren, den Begriff. Aber es wird immer genutzt, um die Energiewende schlecht zu reden, zu stigmatisieren. Dann eben auch Flatterstrom oder Geisterstrom. All diese komischen Begriffe wurden entwickelt von PR-Agenturen, um die Energiewende zu stigmatisieren, Angst zu schüren und dann auszubremsen. Und ich würde sagen, daran liegt es auch, dass wir noch nicht so da sind, wo Hermann Scheer sich das gewünscht hat. Aber grundsätzlich gesehen, das Fundament hat er gelegt und das kann man auch nicht mehr komplett rückabwickeln. Aber vieles wurde eben zulasten der Entwicklung ausgebremst.
Also sehr interessante Frage und ich habe dann auch so beim Recherchieren zu Hermann Scheer gedacht, dass es irgendwie jemand, der ja wirklich zu früh verstorben ist, der wäre sicher hilfreich jetzt in der aktuellen Debatte. Also vielen Dank an Herrn Gunkel für diese Frage. Ja. Wer auch eine Frage hat an Frau Kempfert, kann gerne schreiben an klimapodcast@mdraktuell.de. Und damit sind wir für diese Ausgabe auch schon durch. Wir werden in den kommenden Folgen blicken wir ganz sicher ausführlich auf die Koalitionsverhandlungen, was da für die Klimaschutzmaßnahmen verhandelt wird, was da schon durchsickert. Bisher sickert ja noch nicht viel durch, aber da werden wir schon was rausbekommen. In 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge mit meinem Kollegen Markus Schödel. Bis dahin an Sie, Frau Kempfert, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einordnungen.
Ich danke Ihnen für die Zeit und die Moderation.
Und eine schöne Woche an alle und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das wünsche ich auch. Tschüss.
MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.